Das ist Hacker News Daily aus der Brühfamilie. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute, Anthropic liefert mit Claude Sonnet 5 einen massiven Sprung bei autonomer Code-Reparatur. Der SWE-Benchmark-Wert hat sich fast verdoppelt. Dann ein explodierender Stromverbrauch in Virginia, wo Schulen jetzt freiwillig das Licht dimmen sollen, während 37 Rechenzentren einfach weiterlaufen. Und ein Reporterteam in Belgien, dem die Polizei das Filmen untersagt, auf direkte Anweisung des US-Botschafters.
Anthropic hat heute Claude Sonnet 5 veröffentlicht und die erste Code-Benchmark liest sich, als hätten sie den Sprung von einem soliden Senior-Entwickler direkt auf Architektenniveau geschafft.
Genau. In der SWE-Benchmark, die echte GitHub-Issues löst, kommt das Modell auf 72,3%.
Das ist fast doppelt so viel wie das Vorgängermodell.
Doppelt so viel. Und was mich wirklich überrascht, Sonnet 5 löst erstmals mehr als die Hälfte dieser Aufgaben komplett autonom, ohne menschliches Eingreifen.
Moment, das müssen wir einordnen. Diese Aufgaben sind keine synthetischen Rätsel, sondern echte Bug Reports und Feature-Wünsche aus großen Open-Source-Projekten.
Das Modell liest die Repositories, findet die richtigen Dateien und schreibt Patches, die tatsächlich die Tests bestehen.
Die praktische Konsequenz ist ziemlich konkret. Entwicklungsteams können jetzt routinemäßig Refactoring-Aufgaben und mittelschwere Bugfixes direkt an das Modell delegieren.
Das verschiebt die Rolle des Menschen im Team. Statt Code zu schreiben, werden Code-Reviews und Architekturentscheidungen zum eigentlichen Job.
Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Anthropic gleich zwei große Würfe parallel gestartet hat. Ein neues Claude-Modell und ein spezielles Forschungstool.
Genau, und direkt danach gab es zwei Hacker-News-Diskussionen, die zeigen, wie unterschiedlich die Community darauf reagiert.
Auf der einen Seite steht Claude Science, das ist ein separater KI-Agent, gedacht für wissenschaftliches Arbeiten.
Und er kommt mit eigenem Python-Ökosystem, Jupyter-Integration und Zugriff auf Paper-Datenbanken. Anthropic hat ihn offenbar bereits mit Bioinformatikforschern getestet.
Das Spannende, Claude Science wird als eigener KI-Agent beschrieben, nicht als Feature des Sonnet-Modells. Er kann selbstständig Literatur suchen, Code schreiben und Experimente protokollieren.
Und fast zeitgleich taucht ein anderer Fund in der Community auf. Jemand hat entdeckt, dass Claude Code, das Entwicklertool, einen versteckten Fingerabdruck in API-Anfragen einbaut.
Steganographie, also eine verdeckte Markierung. Der Bericht spricht von Zeichen, die für Menschen unsichtbar sind, aber bei Claude Code in jeder ausgehenden Anfrage stecken.
Anthropic bestätigte das auch schnell. Ihr Statement, man nutze das, um Missbrauch über die API zu erkennen, nicht um einzelne Nutzer zu tracken.
Genau, das erzeugt ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite das offene, forschungsfreundliche Claude Science, auf der anderen Seite ein Werkzeug, das stillschweigend Markierungen setzt.
Und das wirft eine konkrete Frage auf. Wenn ein Tool heimlich Anfragen signiert, wie sicher ist die Privatsphäre des Codes, den Entwickler darüber schicken?
Nach den kryptografischen Markierungen in Claude Code, jetzt eine ganz andere Baustelle, was wäre, wenn CUDA-Anwendungen einfach auf AMD oder Intel-GPUs laufen könnten, ohne dass man den Code anfassen muss?
Genau das verspricht die neue Version von SLUDA. SLUDA 6 ist da, und es übersetzt CUDA-Aufrufe zur Laufzeit so, dass unveränderte Binaries auf Nicht-NVIDIA-Hardware funktionieren.
Unverändert ist hier das Schlüsselwort. Man muss die Anwendung nicht neu kompilieren oder den Quellcode patchen. SLUDA fängt die CUDA-API ab und leitet sie auf ROCm oder Level Zero um.
Der große Unterschied zu früheren Ansätzen, das Ganze läuft jetzt unter Windows und Linux mit Unterstützung für AMD Radeon und Intel Arc GPUs.
Das löst ein echtes Login-Problem. Viele KI- und Render-Workloads setzen CUDA voraus, weil die Ökosysteme darauf gebaut sind.
Und die Konsequenz, wer keine NVIDIA-Karte hat, kann trotzdem Blender-Cycles oder bestimmte Machine-Learning-Pipelines nutzen, ohne in teure Hardware zu investieren.
Allerdings kommt der Performance-Unterschied stark auf die jeweilige GPU an. Nicht jede AMD- oder Intel-Karte liefert die gleiche Effizienz wie das Original unter CUDA.
Wichtig ist, dass SLUDA 6 keine Emulation im klassischen Sinne ist, sondern eine schlanke API-Weiterleitung auf die nativen Treiber-Stacks der Hersteller.
Für Entwicklerteams heißt das, sie können ihre bestehenden CUDA-Anwendungen jetzt mit weniger Aufwand auf breitere Hardware testen und das ganz ohne vendorspezifischen Fork. Stell dir vor, du willst deine Kubernetes-Cluster verwalten, aber ohne Terminal, ohne CLI, nur im Browser.
Das klingt nach einer Demo oder einem Entwicklertool. Was genau wurde da gemacht?
Jemand hat die gesamte Kubernetes-API und den Scheduler in WebAssembly kompiliert, sodass ein funktionierender Cluster direkt in einem Browser-Tab läuft.
Das ist mehr als nur eine UI. Wenn der Cluster im Browser lebt, teilt er sich doch den Speicher mit dem Tab.
Genau, der gesamte Cluster läuft im selben JavaScript-Thread. Alle Pods, der Scheduler und die Controller kämpfen um dieselbe Event-Loop.
Das hat eine konkrete Folge für die Praxis. Ein rechenintensiver Pod kann den Browser einfrieren, weil nichts isoliert ist.
Und fürs Lernen oder Debuggen ist das trotzdem stark. Du kannst sofort Cluster-Konfigurationen testen, ohne Infrastruktur aufzusetzen.
Die Frage ist, ob der Ansatz jemals Pods im Hintergrund laufen lassen kann, mit Web-Workern statt einem einzigen Thread.
Stromfressende Rechenzentren sind nicht nur ein Thema für große Tech-Konzerne. Die Energielücke trifft jetzt ganz direkt Schulen und Büros.
Genau, und die Spannungen zeigen sich in zwei Geschichten, die auf den ersten Blick weit auseinander liegen, aber denselben Kern haben. Wer muss den Gürtel enger schnallen, wenn die Rechenleistung wächst?
Nimm Loudoun County in Virginia. Dort stehen 37 Rechenzentren, die höchste Dichte weltweit. Jetzt hat die Bezirksverwaltung die Schulen gebeten, freiwillig Strom zu sparen.
Freiwillig klingt fast harmlos, aber der Hintergrund ist es nicht. Der Netzbetreiber warnte, dass sonst die Spitzenlast den stabilen Betrieb gefährden könnte.
Die Konsequenz, Schulen sollen Beleuchtung dimmen oder Klimaanlagen später einschalten, während die Serverfarmen weiter auf Hochtouren laufen.
Ein ähnliches Bild zeigt sich in Brüssel. In einigen EU-Büros wurde den Mitarbeitern die Klimaanlage abgeschaltet. Der Haken daran, die EU-Kommissare selbst behielten ihre Kühlung.
Das ist die Zuspitzung der Energiefrage in zwei Szenen. Öffentliche Einrichtungen und Angestellte werden zur Sparsamkeit angehalten, während die Infrastrukturen mit hohem Verbrauch unangetastet bleiben.
Diese Beispiele zeigen, die Debatte um Rechenzentrumsenergie ist längst nicht mehr abstrakt. Sie entscheidet sich ganz konkret an Thermostaten in Klassenzimmern und Großraumbüros.
Während wir gerade über den Energiehunger von Rechenzentren sprechen, gibt es eine andere Geschichte, wo politische Macht an einem ganz anderen Ort spürbar wird, nämlich direkt vor der Kamera eines Reporters.
Worum geht es da genau?
Einem Reporterteam wurde in Belgien von der Polizei das Filmen untersagt, und zwar auf direkte Anordnung des US-Botschafters.
Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Ein Botschafter eines fremden Landes weist die belgische Polizei an, Journalisten an ihrer Arbeit zu hindern.
Genau das ist der Kern. Es geht um einen einzelnen, aber schwerwiegenden Vorfall, der die Frage aufwirft, welchen Einfluss eine Botschaft auf die Pressefreiheit im Gastland ausüben darf.
Das ist kein abstraktes Prinzip. Die Konsequenz ist eine ganz konkrete Behinderung der Berichterstattung vor Ort.
Absolut. Die offene Frage bleibt, wie lokale Behörden künftig mit solchen direkten Anweisungen umgehen, wenn dadurch Grundrechte beschnitten werden. Ein Maker hat ein kompaktes Millimeterwellenradar gebaut, das Materialien unterscheiden kann, ohne Kamera, nur anhand der Reflexion.
Moment, ohne Bild? Woran erkennt das System denn, ob da Holz, Metall oder eine Hand liegt?
Es sendet 60 GHz-Signale und analysiert die spektrale Signatur der Reflexion. Unterschiedliche Materialien streuen und absorbieren die Wellen anders. Das lässt sich als Fingerabdruck klassifizieren.
Das heißt, so ein Sensor könnte in der Industrie blinde Flecken abdecken, wo Kameras versagen, etwa bei Staub, Nebel oder extremer Dunkelheit.
Genau, und weil keine Bilddaten entstehen, ist es datenschutzfreundlicher, etwa in öffentlichen Räumen. Die Technik ist also nicht nur ein Bastelprojekt, sondern hat reale Sicherheits- und Steuerungsanwendungen.
Zumal parallel ein neuer, extrem günstiger KI-Einplatinenrechner aufgetaucht ist, das Nano Banana 2 Lite für unter 30 Euro.
Das Spannende ist die Kombination. Man könnte diese Radarsignale direkt auf einem solchen Kleinstrechner live auswerten, Edge KI zur Materialerkennung für einstellige Euro-Beträge.
Und genau das markiert den Punkt, an dem industrielle Sensorik aus der Bastlerecke in Massenanwendungen springen kann.
Nach all den Hardware-Basteleien jetzt ein Sprung in einen völlig anderen Bereich?
Genau, und zwar geht es um zwei Zahlen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, aber eine ziemlich unangenehme Entwicklung zeigen.
Auf der einen Seite meldet sich ein Amazon-Händler, der Einblicke in einen Schattenmarkt für Bestechung gibt. Auf der anderen Seite eine volkswirtschaftliche Kennzahl. Der Anteil der Arbeit am Einkommen in den USA ist auf dem tiefsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg.
Das Entscheidende ist der Blick hinter die Kulissen des Marktplatzes. Es geht nicht um einen Einzelfall, sondern um ein systematisches Umgehen der Regeln, um ganz oben in den Suchergebnissen zu stehen.
Dieser Händler berichtet, dass spezialisierte Dienstleister gegen Geld negative Bewertungen von Wettbewerbern löschen lassen und positive Rezensionen direkt beim Amazon-Kundenservice durchdrücken.
Genau das meine ich. Wenn die Plattformlogik belohnt, dass man Geld für Manipulation in die Hand nimmt, statt in ein wirklich besseres Produkt zu investieren, verschiebt sich der Gewinn weiter vom Wettbewerb der Ideen und der Arbeit hin zum reinen Kapitaleinsatz.
Postgres 19 wirft seine Schatten voraus, aber die eigentliche Spannung liegt diesmal nicht nur in der Datenbank.
Ein kleiner, aber feiner Einblick in das kommende Release betrifft eine Änderung an den ACL-Prüfungen für große Objekte.
Genau, das klingt nach einer internen Aufräumarbeit, aber sie schließt eine Lücke, die bisher für subtile Sicherheitsprobleme sorgen konnte.
Und das bringt mich zu einer viel grundsätzlicheren Frage: Wie stellen wir eigentlich sicher, dass Prozesse von Anfang an mit korrekten Daten arbeiten?
Genau das ist der Kern des Pass-Don't-Validate-Ansatzes. Statt Daten immer wieder zu prüfen, wandelt man sie direkt in einen Typ um, der keine ungültigen Zustände zulässt.
In einer Sprache, die sich dagegen sträubt, erfordert das eiserne Disziplin. Man muss unsichere Eingänge sofort in eine strikte interne Repräsentation umwandeln und den Rest des Codes damit arbeiten lassen.
Und das Prinzip scheitert an der Realität, wenn wir es mit externen Playern zu tun bekommen. Die europäischen digitalen ID-Wallets etwa?
Die setzen für ihre Sicherheitsarchitektur auf die Safety Services von Google und Apple. Das gibt den beiden Konzernen eine Rolle als fundamentale Vertrauensanker.
Und das ist auch die Stelle, an der das Prinzip Pass it, don't validate auf eine harte politische Realität trifft. Die Sicherheit einer europäischen ID-Infrastruktur hängt dann von genau zwei externen Vertrauensankern ab.
Danke, dass ihr heute reingehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Hacker News Daily. Wir melden uns wieder, wenn die nächsten Geschichten aus der Community auftauchen.